Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
Es reicht völlig, wenn die Maschine es besser macht als der Mensch. Sie muss nicht fehlerfrei sein. Das sagt der Mann, der heute mein Gast ist. Und trotz dieser Einschränkung ist er ein überzeugter Vorreiter in Sachen künstlicher Intelligenz, kurz KI. Sein Unternehmen Arago mit Hauptsitz in Frankfurt forscht und entwickelt in diesem Bereich und hilft Unternehmen, ihre Geschäftsprozesse optimal zu automatisieren auf der Basis von künstlicher Intelligenz. Chris Boos, herzlich willkommen im HR1 Talk.
Vielen Dank, freue mich sehr.
Wann haben Sie zum ersten Mal vor einem Computer gesessen?
Oh je, das war, glaube ich, recht früh, weiß ich nicht.
Okay, aber das Erinnerungsvermögen ist schon vorhanden gewesen.
Ja. Also ich weiß, dass ich das weiß ich nicht, ob ich vorher schon mal auf irgendeine Tastatur rumgedrückt habe, aber ich weiß, dass ich das erste Programm so mit 8 geschrieben habe.
Und was haben Sie da geschrieben? Wie muss man sich das vorstellen? Was heißt Programm geschrieben?
Da habe ich ein Basic-Programm geschrieben, mit dem man die Mondfähre bremsen sollte, damit sie nicht auf dem Mond zerschellt.
Wie kommt man mit 8 Jahren auf solche Ideen?
Ich war schon immer ein Weltraumfan.
Sie waren außerdem auch Internetnutzer Nummer 78, also damals in den 80ern in Deutschland. Was ist das für ein Gefühl, so früh dabei gewesen zu sein?
Naja, also damals war das ja noch eine sehr, sehr kleine Community, eigentlich eine sehr tolle Sache, weil so eine unglaubliche Hilfsbereitschaft herrschte.
Also man kannte
keiner
sich
wusste,
persönlich.
Dass das so gut. Ja, alle kannten sich persönlich. Oh. Und keiner wusste natürlich, dass das irgendwie so groß werden würde.
Wie viel Zeit verbringen Sie heute täglich vor dem PC, Laptop, was immer Sie brauchen, um digital zu sein?
Ich messe das gar nicht so. Ich komme ja leider nicht mehr viel zum Programmieren. Ich muss jetzt Urlaub nehmen, wenn ich tatsächlich was coden möchte. Ich glaube, die eigentlich wichtige Arbeit passiert ja, wenn man drüber nachdenkt und nicht, wenn man vor der Kiste sitzt.
Chris Boos, KI-Pionier, Unternehmenschef und Mitglied des Digitalrats der Bundesregierung heute hier im HR1 Talk, in dem wir über das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine reden werden, über unsere Angst vor einer alles beherrschenden künstlichen Superintelligenz und auch darüber, wie wir einen guten Übergang schaffen können vom Industriezeitalter in eine neue Gesellschaft. Ich freue mich drauf.
Ja, ebenso.
HR1, genau meins.
Eine Maschine macht, was der Mensch ihr vorgibt. Er konzipiert sie, baut sie, füttert sie mit Daten und mit Wissen und dann funktioniert sie so, wie ihr Schöpfer sie erdacht hat. Wenn aber nun die Maschine anfängt, selbstständig zu lernen und das Gelernte anzuwenden, was dann? Sind wir dann schon im Bereich der künstlichen Intelligenz? Ich gebe diese Frage mal weiter an unseren heutigen Talkgast Chris Boos, Chef des Frankfurter KI-Unternehmens Arago und Mitglied im Digitalrat der Bundesregierung. Wo hört Mathematik auf und wo, Herr Boos, fängt KI an?
Na, KI ist ja eigentlich ein furchtbar schlechter Term, ja. Also die Erwartungen oder die Missverständnisse, die es mit diesem Wort gibt, sind ja überhaupt nicht aufzählbar, leider. Und ich glaube, jeder interpretiert da was anderes darüber. Die einen denken an die Maschinen, die die Welt beherrschen und den Terminator und die andere denken an irgendwelche mathematischen Formeln, die es nicht schaffen, den Hund von der Katze zu unterscheiden. Von daher, das Wort an sich ist schlecht, aber das wissen wir seit den 50er Jahren, wo das erzeugt wurde als Artificial Intelligence. Und es hat halt auch keiner was Besseres gefunden. Das ist ungefähr so wie industrielle Revolution, ist auch schlecht. Ja. Oder Cloud Computing ist auch ein schlechtes Wort, weil keiner weiß, was es bedeutet.
Wie würden Sie es denn nennen?
Mir gefällt eine Sache sehr gut, wo die Gründungsväter dieses Themas KI kamen und meinten, auch gefragt, was ist denn jetzt eine künstliche Intelligenz? Ein genereller Problemlöser. Also eine Maschine, die es schafft, wenn man ihr eine Aufgabe gibt und sie einen Pool an Erfahrungen hat. Und wenn irgendwo in diesem Pool eine Kombination von Erfahrungen die Aufgabe lösen kann, dass diese Maschine die dann finden würde. Das, glaube ich, ist eine gute Beschreibung. Und dann kommt man auch ein bisschen auf den Boden weg von Maschinen, die die Welt beherrschen wollen oder dergleichen, was da so an Dystopien und guten Filmgeschichten rumwandert.
Also maschineller Problemlöser, ja. Das wäre vielleicht so ein Terminus, von dem Sie sagen würden, ging besser.
Ja, ist ja schlechtes Marketing, ne?
Ja.
Maschineller Problemlöser.
Ist auch schwierig auszusprechen.
Aber es beschreibt die Sache besser.
Was kann KI, wir bleiben mal bei diesem Begriff, was kann künstliche Intelligenz definitiv nicht?
Maschinen haben ja keinen eigenen Willen. Ja, also die ganze Frage von, was will ich eigentlich, was für ein Ziel habe ich, welche Ziele setze ich mir, welche Unterziele ordne ich der Sache unter, das ist das Erste. Und die zweite Sache, die man, denke ich, sehen muss, ist, dass wir absichtlicher Maschinen bauen, die eben nicht rumprobieren und neue Sachen erfinden, sondern die möglichst genau Bekanntes replizieren. Und da weichen sie natürlich erheblich vom Menschen ab, weil wir Kreativität haben. Also ich glaube, dass das ganze Thema Kreativität ist für Maschinen sehr verschlossen. Und natürlich kann ich eine Maschine dazu bringen, ein Bild zu malen, aber die beschließt nicht, dass das Bild jetzt blau sein sollte, sondern das ist Statistik.
Lassen Sie uns das mal so ein bisschen konkret machen. Also Ihre Firma, die hilft anderen Unternehmen, Geschäftsprozesse zu automatisieren auf der Basis von KI. Haben Sie mal so ein Beispiel, dass das ein bisschen greifbar macht?
Wenn zum Beispiel der PC kaputt geht und normalerweise irgendwie der Admin kommen muss, um, ich weiß nicht was, Outlook wieder zu reparieren, dann macht es in dem Fall die Maschine. Oder wenn die Festplatte im Server vollgelaufen ist, das Internetbanking nicht mehr funktioniert oder erledigt die Buchhaltung oder bucht die Reisen oder macht den neuen Projektplan, wenn mal wieder die Zeit sich geändert hat.
Das heißt also, um jetzt mal von dieser Angstvision einer Übernahme von irgendwelchen Superrobotern wegzukommen, KI umgibt uns in unserem Alltag schon ganz oft.
Es gibt ganz viele Produkte, in denen KI natürlich schon drin ist. Meistens sehr schmal eingesetzte KI, die benutzt wird, um irgendwas vorherzusagen oder irgendwelche Muster zu erkennen. Diese wirkliche Durchautomation, das ist erst, was gerade kommt.
Chris Boos, Chef des Frankfurter KI-Unternehmens Arago und Mitglied im Digitalrat der Bundesregierung, heute hier im hr1-Talk. Ihr Sohn wird später mal Papiertüten falten. Das war die Aussage, mit der sich die Eltern von Chris Boos konfrontiert sahen, als ihr Junge in die Schule kam, damals Ende der 70er Jahre in Konstanz. Und heute ist er einer der führenden Köpfe auf dem Gebiet der KI, der künstlichen Intelligenz. Und er ist Chef des Frankfurter KI-Unternehmens Arago. Herr Boos, was im Radio jetzt nicht auf den ersten Blick deutlich wird, Sie haben relativ helle Haut, Sie haben weiße Haare und das ist, glaube ich, nicht nur altersbedingt. Sie haben eine Pigmentstörung, genauso wie eine Sehstörung, die Ihre Sehkraft ganz erheblich einschränkt. Wie haben Sie das damals als Kind wahrgenommen, dieses Anderssein?
Ja, zuerst mal, dieses Anderssein ist ja für Kinder schlecht. Weil ich glaube, gerade in der Kindheit man sehr auf Gruppe und das Gleiche und Kohärenz ausgelegt ist, dass man so ein soziales Pack bildet quasi. Mhm. Und ich bin als Kiddie viel gehänselt worden und immer mal verprügelt und so weiter. Ich glaube, so erst mit der Pubertät war auf einmal Anderssein cool.
Also Kinder sind da gar nicht, sie haben das gar nicht irgendwie tolerant oder so erlebt, sondern das war wirklich auch ein Außenseitertum.
Ja. Okay, also ich meine, das kann man nicht jetzt per se an allen anderen festlegen. Ich war natürlich auch immer so ein bisschen ein Nerd. Ich wollte immer Sachen genau wissen und so. Also das kann man nicht nur bei den anderen abladen.
Okay, also Sie hatten nicht so das Gefühl, ich leide darunter. Also ich nehme das wahr, aber ich leide jetzt nicht extrem darunter, oder doch?
Oh doch, das hat mir schon zu schaffen gemacht, kann man schon sagen.
Ihre Eltern, die haben sich aber nicht wie damals empfohlen für die Sonderschule entschieden, sondern sie haben sie darin unterstützt, eine reguläre schulische Ausbildung zu durchlaufen. Wie war das für Sie, eben auch mit Ihrer Sehstörung? Wie schwer war das oder war es gar nicht so schwer?
Also angeblich war das alles ganz furchtbar schwierig, aber ich kann es ja überhaupt nicht anders. Also ich habe ja auch noch nie anders gesehen. Von daher war klar, dass ich die Tafel nicht lesen kann, also mir zumindest. Und ich hatte das Glück mit meinen Eltern, die wirklich gesagt haben, das soll er mal probieren. Wenn er es nicht kann, ist ja okay, aber probieren durfte ich alles. Und ich hatte dann auch das Glück, wirklich gute Lehrer zu haben, die darauf eingegangen sind und sich sehr viel Mühe gegeben haben mit mir. Und das hat gut geklappt.
Wie haben Sie das ganz praktisch gemacht? Also wenn man nicht Tafel lesen kann oder wenn man Schwierigkeiten hat, eben Sachen, die jetzt an die Wand oder so projiziert werden. Wie haben Sie sich beholfen?
Man gleicht ja Sachen aus. Also ich habe das mit Gedächtnis gemacht. Ich habe mir einfach alles gemerkt. Also ich konnte in der Schulstunde drin sitzen und wusste nachher, was da gesagt wurde. Komplett.
Also das heißt, Sie sind nicht nur ein guter Zuhörer geworden dann, sondern auch jemand, der die Dinge speichern kann.
Ich glaube, das ist natürlich, wenn man nicht sehen kann, Menschen sind faule Tiere, oder? Wenn es leichter ist, etwas nochmal zu lesen, als es sich zu merken, dann liest man es nochmal. Und wenn es leichter ist, sich zu merken, als nochmal zu lesen, dann merkt man sich's halt.
Und in der Pubertät wurde es auf einmal anders. Also da war Ihr Nerdsein und Ihr Interesse für Informatik und für Computer und alles, was damit zusammenhängt, das war dann eher angesagt, ja?
Ja, das jetzt nicht unbedingt. Wobei, das waren jetzt die 80er Jahre, da waren Computer natürlich auch ein bisschen hip, aber einfach anderes Aussehen und wenn man damit offen umgeht, das war ist dann natürlich interessanter gewesen.
Wie können wir uns den Privatmenschen Chris Boos vorstellen heute, wenn er mal nicht in digitalen Welten unterwegs ist?
Ich mache unglaublich gerne Musik, ich bin ein großer Musikfan und zwar ziemlich breit. Ich beschäftige mich auch in meiner Freizeit mit Computern und Mathematik. Und ich glaube, manchmal werde ich als ein bisschen verrückt dargestellt, wenn ich ein Mathebuch mit in den Urlaub nehme. Ich bin ein unglaublicher Fan von Audiobüchern. Also lange Zeit habe ich wirklich Literatur nur gelesen, wenn es sein musste, weil es halt so anstrengend war und ich ohnehin sehr viel Fachliteratur halt gelesen habe, um mich mit dem Computerthema zu beschäftigen. Und da war mein Anstrengungspensum gemacht. Und seit es diese Audiobücher gibt, ist es wunderbar, weil nicht nur man den Inhalt zu sich nehmen kann, sondern der ja auch noch vorgetragen wird von Leuten, die sprechen gelernt haben. Ich kaufe manchmal Bücher nur wegen der Sprecher.
Ist das so? Also Sie hören auf Stimmen?
Total. Also ich bin der totale Fan.
Der digitale Experte und KI-Pionier Chris Buss, heute zu Gast hier im hr1 Talk.
hr1 Talk.
Mit Marion Kucheni und Chris Buss, dem Mann, der in künstlicher Intelligenz keine Bedrohung, sondern eine Chance sieht und der, wenn er mal nicht in digitaler Mission unterwegs ist, auch gerne Musik macht, hat er gerade so ein bisschen erzählt. Sie spielen Querflöte.
Querflöte habe ich früher gespielt.
Ja, also Sie können es jedenfalls.
Da fehlt mir die Zeit. Heute beschäftige ich mich mehr mit Synthesizern. Das kann man auch einfach mal 10 Minuten machen.
Warum haben Sie sich dieses Instrument ausgesucht, Querflöte?
Ich wollte eigentlich Cello spielen, aber das war so unpraktisch. Okay. Querflöte konnte man mit sich tragen.
Und wie gut konnten Sie spielen in der Zeit, als Sie regelmäßiger gespielt haben?
Och, das war schon in Ordnung.
Wie erschließen Sie sich die Stücke? Also auch da vom Blatt spielen ist ja eher ein bisschen schwierig für Sie.
Also ich habe so eine Brille mit so einem Fernrohr vorne drauf. Das sieht dann so ein bisschen alienmäßig aus.
Ehrlich?
Wenn ich das lese und lerne die halt auswendig. Und dann, wenn ich sie auswendig kann, denke ich über wirklich die Musik nach.
Dann gibt es jetzt Wunschmusik. Das ist diesmal keine Querflöte, sondern es ist Rock'n'Roll. Haben Sie auch was für übrig, oder?
Absolut.
Bruce Springsteen, der Boss. Schon mal live gesehen?
Absolut. Mehrmals.
Was mögen Sie an ihm so?
Der ist so ehrlich. Ich finde, da ist keine Show. Der macht Musik, weil er Musik machen will.
Dann gibt es jetzt ehrliche Musik aus dem 2007er Album Magic. Ist das Mr. Bruce Springsteen, Long Walk Home. It's gonna be a long walk home. Yeah, pretty girl in tone. Waiting for me, gonna be a long walk home. Yeah, pretty girl in tone. Waiting for me, gonna be a long walk home. It's gonna be a long walk home.
HR1 Talk.
Hallo, Hal, hörst du mich?
Jawohl, Dave. Ich höre dich.
Öffne das Gondelschleusentor.
Es tut mir leid, Dave, aber das kann ich nicht tun.
Wo liegt das Problem?
Das Unternehmen ist zu wichtig, als dass ich dir erlauben dürfte, es zu gefährden.
Ich weiß wirklich nicht, wovon du sprichst.
Ich weiß, dass ihr beide geplant habt, mich abzuschalten. Und ich glaube, dass ich das nicht zulassen darf.
Wie zum Teufel kommst du auf die Idee?
Dave, ihr habt zwar in der Gondel alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen, damit ich euch nicht hören konnte. Aber ich habe doch eure Lippenbewegungen gesehen.
Dann werde ich eben durch die Notluftschleuse reinkommen.
Ohne deinen Raumhelm wird dir das wohl sehr schwer fallen, Dave.
Du wirst jetzt tun, was ich dir befehle. Öffne das Schleusentor.
Dave, das Gespräch hat keinen Zweck mehr. Es führt zu nichts. Leb wohl.
Hal? Hal!
Mensch und Maschine im Dialog, so wie hier in Stanley Kubricks Science-Fiction-Klassiker 2001 Odyssee im Weltraum aus dem Jahr 1968. Damals eine kaum vorstellbare Vision von einer künstlichen Computerintelligenz, die plötzlich eigenständige Entscheidungen trifft, auch gegen den Menschen. Und genau das ist die Angst, die immer noch aufkommt, wenn der Begriff KI fällt, künstliche Intelligenz, die zur Gefahr werden könnte für die ganze Menschheit. Darüber kann unser heutiger Talkgast vermutlich nur milde lächeln, denn Chris Buss ist nicht nur einer der Pioniere auf diesem Gebiet, sondern er ist auch jemand, der weiß, wo dieses System seine Grenzen hat. Herr Buss, wo nämlich? Was kann die Maschine nicht, was wir Menschen können?
Ein eigenes Ziel haben, einen eigenen Willen haben, hat sie einfach nicht. Kausalitäten erkennen und mit denen arbeiten kann sie auch nicht. Ich bin ein großer Fan von Kubrick, aber dieser Dialog ist auch heute noch komplett unrealistisch und auch nicht absehbar.
Warum nicht absehbar? Was macht Sie da so sicher? Erklären Sie das mal, damit wir Laien uns auch
also
so ein bisschen beruhigen können.
Die ganzen Rückschlüsse, die diese Maschine da ziehen müsste, um überhaupt auf diese Lösung des Problems zu kommen, in Anführungsstrichen, oder einen Überlebenswillen zu entwickeln. Dafür müsste sie erstmal wissen, was ein Ich ist. Was ist ein Ich? Wir wissen es selber nicht. Ich meine, KI wird von Ingenieuren gebaut. Wir bauen Dinge, die wir verstanden haben. Psychologie und all die Dinge, die in uns vorgehen, haben wir sehr schlecht verstanden bisher. Ist komplett unfassbar.
Nun gibt es Menschen, die das Ganze kritischer sehen, die sagen, wenn man die Maschine nur mit genügend Daten füttert, dann würde man sie auch instand setzen, ja, wenn Sie sagen, auch Problemlösungen zu finden, vielleicht auch instand setzen, auf Dinge zu reagieren.
Da muss ich tief Luft holen. Was sind denn genau genügend Daten? Ja, also wenn man sich das überlegt, diese modernen Maschinen, mit denen wir uns beschäftigen, die haben sogenannte neuronale Netze drin. In diesen neuronalen Netzen versucht man, die Welt zu simulieren, so dass die Maschine quasi einen gewünschten Ausgang erzeugen kann in ihrer Simulation. Wenn man jetzt wirklich die Welt exakt simulieren wollte, müsste man einen Computer bauen, der größer ist als die Welt. Wir haben so schon das Problem, dass wir keinen Planet B haben. Diese Maschine kann es einfach gar nicht geben, bis wir verstanden haben, was denn den Willen oder das Ich ausmacht. Also da muss man sich absolut keine Sorgen machen. Kann man auch praktischer machen. Nehmen Sie mal ein Kind, dem geben Sie ein Auto in die Hand und dann kann der ein bisschen rumspielen mit dem Spielzeugauto und dann gehen Sie mit dem Kind auf die Straße und dann wird es jedes Auto erkennen, was es gibt und Laster auch, die sind halt dann auch Autos. In der Maschine müssen Sie jedes einzelne Auto, was es gibt, so viele zigtausendmal zeigen und wenn es neue Modelle gibt, fangen Sie wieder an, der Maschine zu zeigen, dass das auch Autos sind. Also das sind einfach Welten dazwischen.
Woher kommt eigentlich diese Angst vor einer Übernahme von künstlicher Intelligenz?
Ich kann mir das nur vorstellen, erstens, weil wir natürlich viele Geschichten geschrieben haben über Roboter und Computer, die böse sind. Das Zweite ist natürlich, dass wir Angst vor Kontrollverlust haben. Ja, und das war ja schon immer so. Also als man die Eisenbahn einführte, haben die Leute Angst vor Kontrollverlust gehabt und haben Gedichte erzeugt, wie der menschliche Körper könne nicht schneller als 30 km/h bewegt werden und all diese ganzen Sachen. Dabei weiß ich gar nicht, welche Kontrolle man verlieren möchte. Am Ende muss man sein Schicksal kontrollieren und muss versuchen, etwas zu tun, was vielleicht einen Effekt hat. Da sind Maschinen ja jetzt eher hilfreich.
Chris Boos, Chef des Frankfurter KI-Unternehmens Arago und Mitglied im Digitalrat der Bundesregierung, heute zu Gast hier im HR1 Talk. Der HR1 Talk heute mit Chris Boos, Chef des Frankfurter KI-Unternehmens Arago. Mitglied ist er außerdem im Digitalrat der Bundesregierung. Und wie immer haben wir auch heute einen Überraschungsgast. Ich bin gespannt, ob Sie ihn erkennen und sage jetzt erstmal nur, ja, also bitte noch nicht zu erkennen geben. Ich sage nur, guten Tag, lieber Überraschungsgast.
Guten Tag, liebe Moderatorin. Guten Tag, lieber Hans-Christian.
So, Hans-Christian, auch Chris Boos, hat er vielleicht jetzt schon irgendeine Idee, wer das sein könnte?
Ich habe absolut keine Ahnung, wer das ist.
Okay, absolut keine Ahnung, lieber Überraschungsgast, vielleicht so einen kleinen Hinweis, woher Sie beiden sich kennen könnten.
Also wir haben eine ganz lange Verbindung, obwohl wir ganz lange nichts miteinander zu tun hatten, denn wir sind zusammen in die erste Klasse in Litzelstetten gegangen.
Die erste Klasse in Litzelstetten.
Okay, das ist wirklich schon lange her.
Vielleicht könnten wir darüber gehen, wer Ihre gemeinsame Klassenlehrerin gewesen ist. Grundschullehrerin.
Unsere gemeinsame Lehrerin in der ersten Klasse, zumindest im Fach Deutsch, war meine Mutter.
Matze.
Ja.
Matthias.
Das ist ja cool.
Matthias Brügelmann in die erste Klasse gegangen, zusammen mit Chris Boos und auch noch die Mama in Deutsch gehabt. War die Mama eigentlich streng oder nett?
Die war super nett.
Die war super nett.
Wir wollten uns immer mal treffen. Jetzt klappt es hier im Radio, ist ja klasse.
Total. Im Hessischen Rundfunk sei Dank, da kriegen wir es doch irgendwie dann zusammen hin. Ja, das war ganz lustig damals. Ich bin dann ja leider weggezogen nach der ersten Klasse in den Norden, Richtung Bremen. Und dann haben wir uns aus den Augen verloren. Aber wir haben damals in der ersten Klasse immer wieder zusammen gespielt, vor allen Dingen Cowboy und Indianer, das kann ich direkt an der Stelle verraten.
Okay.
Ich weiß noch, ich war eher der Winnetou-Typ, darum meine ich, Chris, Oha, dass du so auf der Old Shatterhand-Schiene unterwegs warst.
War das
mich hat es dann irgendwann erwischt.
Ist total korrekt.
War das so, ja?
Ja.
Und warum waren Sie lieber Cowboy als Indianer?
Das kann ich heute gar nicht mehr sagen. Also, kann ich heute nicht. Aber ich kann mich noch genau erinnern, beim Matthias im Garten haben wir das erste Mal alleine gezeltet.
Wow.
Wow. Das jetzt zündest du bei mir wieder Erinnerungen an.
Da jetzt. Da wird es mal Zeit fürs nächste Treffen. Was war er denn für einer überhaupt? Wie erinnern Sie sich an ihn?
Das Lustige ist ja, als mein Vater mir neulich mein YouTube-Video zuschickte und sagte, du, ich glaube, das ist der Hans-Christian aus der ersten Klasse, da bin ich jetzt wieder auf ihn aufmerksam geworden. Und ich kenne ihn ja wirklich als Hans-Christian, weil damals haben wir uns alle sehr korrekt mit ganzem Vornamen angesprochen, außer er mich eben Matze nannte. Und Hans-Christian war damals jemand, der in der Schule schon wahnsinnig gut war, auch wenn es nur die erste Klasse war. Mathematik bestand damals ja eher so aus Kreisen, die man übereinander gelegt hat und dann irgendwelche blauen Quadrate, die als Schnittmenge identifiziert wurden. Aber er konnte damals schon lesen. Er war so als Freund unglaublich zuverlässig, aber auch schüchtern und zurückhaltend. Also ich habe schon, als ich jetzt mir dann so ein paar von deinen Auftritten angeguckt habe, Chris, da habe ich schon gemerkt, da hat es so in Sachen Präsentieren etc., wenn ich das richtig erinnere, schon eine Entwicklung gegeben.
Doch ein bisschen was zugelegt, ja.
Schüchtern habe ich aufgegeben.
Kommt auch, glaube ich, nicht so gut auf großen Bühnen. Dann haben sich viele Jahre nicht gesehen, Herr Brügelmann, das haben Sie ja schon gesagt, und haben sich dann aber doch wieder getroffen im letzten Jahr. Wo und wie denn?
Ich arbeite beim Axel Springer Verlag, bin da als Sportchefredakteur verantwortlich für alle Inhalte, die es bei Bild, Bild am Sonntag, Welt, Welt am Sonntag sowohl gedruckt als auch digital gibt und war da oben bei uns im Journalistenclub im 19. Stock in Berlin. Und dann sah ich plötzlich Chris, ich glaube, vertieft in ein Interview mit Kollegen von der Welt sitzen und bin da einfach dann einmal dazwischen geplatzt und habe gesagt, Mensch, Hans-Christian, erkennst mich noch? Und er sprang auch sofort auf und wir hatten dann leider nur eine Minute, haben dann aber, ich meine, ich habe dann versucht, über sein Büro seine Nummer rauszukriegen, was dann auch geklappt hat. Sollte man als Journalist ja auch irgendwie hinbekommen. Und dann haben wir uns ein paar Mal geschrieben, immer auf der Suche nach einem gemeinsamen Mittag- oder Abendessen. Das haben wir noch nicht hinbekommen, aber wenn es einen Vorsatz für 2020 gibt, spätestens jetzt nach diesem Zusammenkommen beim Hessischen Rundfunk, werden wir das sicherlich hinkriegen, Chris. Ich würde mich sehr, sehr freuen.
Matthias Brügelmann, Klassenkamerad unseres heutigen Talkgast Chris Boos, damals zu Grundschulzeiten. Heute ist der eine ein Pionier auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, der andere Chefredakteur Sport der Bildgruppe. Ich sag mal ganz herzlichen Dank und auf ein baldiges Mittagessen, Sie zwei.
Absolut.
Das kriegen wir hin. Chris, ich freue mich. Ich melde mich bei dir, ja?
Klasse, danke.
Okay, bis dann. Viel Spaß noch. Tschüss.
Tschüss.
Ja, vielen, vielen Dank. Tschüss.
HR1 Talk.
Die ersten selbstfahrenden Autos müssen durch Deutschland fahren. Das sagt Chris Boos, heute unser Gast hier im HR1 Talk. Chris Boos, der Mann, der ein Vorreiter ist auf dem Gebiet der Entwicklung von künstlicher Intelligenz und der mit seiner Firma Arago anderen Unternehmen hilft, ihre Geschäftsprozesse zu automatisieren. Herr Boos, gilt dieser Satz noch, dass die ersten autonom fahrenden Autos in Deutschland unterwegs sein müssen?
Ich finde es unglaublich wichtig, weil die Automobilindustrie einfach für Deutschland sehr wichtig ist und Mobilität für alle Menschen sehr wichtig ist. Und deswegen, glaube ich, sollten wir die Motivation haben, diesen nächsten Schritt in Mobilität tatsächlich hier zu machen und nicht nur Konsumenten davon zu sein.
Was wird uns das konkret an Vorteilen bringen, wenn wir in solchen Autos sitzen?
Ich glaube, das Essentielle ist, dass wir einfach eine viel bessere Mobilität bekommen, weil wir viel weniger Ressourcen dafür brauchen.
Und weil die Maschine besser fährt, also das autonome Auto besser fährt als der Mensch, der vielleicht mal emotional auch irgendwie ein bisschen abgelenkt ist oder vielleicht auch mal mit einem gewissen inneren Druck fährt und sich über irgendwas aufregt und so, da ist die Maschine gleichmütiger.
Also ich glaube, die meisten Neurologen sind ja erstaunlich, dass wir überhaupt als Menschen so gut Auto fahren können. Und dann muss man ja auch noch sagen, dass die Industrie ja auch ihr dazu beigetragen hat, dass die Unfallzahlen lange, lange rückläufig sind. Maschinen sind einfach wesentlich gleichmäßiger. Und wenn sie eine Sache gelernt haben, dass die keine gute Idee war, dann passieren die halt auch nicht wieder. Aber ich glaube, der wirklich große Schritt ist die Ressourcenersparnis. Muss man sich einfach vorstellen, heute wird ein Auto 2% seiner Lebenszeit benutzt, den Rest steht es rum, hat viel Geld und Ressourcen gekostet und verrostet und verliert Wert. Und wenn wir autonome Flotten haben, dann kriegen wir die Nutzung vielleicht von 2% auf 30% hoch. Da braucht man schon eine ganze Menge weniger tatsächlich Autos, die gebaut werden
müssen. Also die Vorstellung ist dann, man fährt quasi on demand, also dann, wenn man es braucht.
Ja, dann wird es sich doch am meisten Sinn machen.
Der KI-Experte und Unternehmer Chris Boos heute hier im HR1 Talk und wir beide füllen gleich den HR1 Fragebogen aus. Ich freue mich drauf.
Alles klar.
Chris Boos, der Mann, der keine Angst hat vor künstlicher Intelligenz und der im Digitalrat der Bundesregierung sitzt, die diese Entwicklung fördern will. Chris Boos heute hier zu Gast im HR1 Talk. Und wir beide füllen jetzt den HR1 Fragebogen aus. Das bedeutet, ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen dann bitte. Ja? Bereit?
Bereit.
Geht los. Mein schönstes Privileg als KI-Experte ist,
ständig über neue Sachen nachdenken zu dürfen.
Ich hasse es, wenn
vorgefertigte Meinungen produziert werden.
Ein halbes Pfund Butter kostet
1,50.
Peinlich war mir zuletzt.
Das ist schwierig, mir ist selten was peinlich.
Ach was. Von meinen Mitarbeitern habe ich gelernt, dass
von meinen Mitarbeitern kann man ganz viel lernen, weil wir wirklich sehr schlaue Menschen haben. Aber das Interessanteste, was ich gelernt habe, ist, dass es unglaublich viel Menschlichkeit gibt.
Ich würde niemals einen Computer
benutzen, um tatsächlich einen Willen zu erzeugen.
Bereut habe ich
nicht früher mit Literaturlesen angefangen zu haben.
Der Main oder der Bodensee?
Bodensee, ganz klar.
Hm. Das Schwierige an der Demokratie ist,
dass die schweigende Masse eigentlich die Mehrheit hat, aber eben kein Gehör.
Ich würde gern mal einen Abend verbringen mit
Dennis Scheck.
Dennis Scheck, der Bücherexperte.
Jawohl.
Damit er Ihnen noch ein paar Empfehlungen geben kann für neue Audiobücher.
Nein, weil der so pointiert ist.
Ja. Künstliche Intelligenz ist für mich
eine Möglichkeit, Menschen dazu zu bringen, das zu tun, was uns als Menschen tatsächlich menschlich macht und am meisten liegt.
Zufrieden bin ich erst, wenn
wir als Menschen wieder uns mit unseren Stärken, nämlich Kreativität und anderen Menschen beschäftigen können.
Ich habe Angst vor
Populisten.
Unbedingt bedanken muss ich mich bei
meinen Lehrern.
Waren das Gute?
Ich habe wirklich Glück gehabt. Und ich glaube, das ist so unglaublich wichtig, gute Lehrer zu haben.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Chris Boos. Und dafür gibt es jetzt auch einen Musikwunsch zum Dank, nämlich die Herren Simon & Garfunkel aus dem 68er-Album Bookends. Warum ausgerechnet der Song America?
Ich bin ja ein ganz großer Amerika-Fan und war ja dann auch in Illinois, also mitten im nirgendwo auf der Highschool. Und ich finde die Veränderung, die sich in der amerikanischen Gesellschaft ergeben hat, so deprimierend. Und dieser Song, der zeigt eigentlich das, wie Amerika war und wo wir auch unseren, ich sag mal, American Dream gehabt haben. Und ich finde, da passt der Song super.
Und wie Sie sich das wieder wünschen würden?
Absolut.
Simon & Garfunkel, America.
It took me 4 days to hitchhike from Saginaw. I've come to look for America. Laughing on the bus, playing games with the faces. She said the man in the gabardine suit was a spy.
Selbstfahrende Autos, menschenleere Fabriken und Büros, stattdessen leistungsfähige Maschinen und Roboter, die all das erledigen, für das es heute noch viele Beschäftigte braucht. Künstliche Intelligenz wird den Strukturwandel der Arbeitswelt in einem nie dagewesenen Tempo vorantreiben. Und einer, der diese Transformation in vorderster Reihe mitgestalten möchte, das ist Chris Boos, ein KI-Pionier und Chef des KI-Unternehmens Arago, das anderen Unternehmen hilft, ihre Geschäftsprozesse zu automatisieren. Herr Boos, wenn das Stichwort Automatisierung fällt, dann geht sofort das Schreckgespenst Stellenabbau um. Müssen wir davor Angst haben, wenn die künstliche Intelligenz mehr Raum bekommt in der Arbeitswelt?
Nein.
Warum nicht?
Kurz und bündige Antwort, die kann man natürlich viel komplizierter geben, aber müssen wir überhaupt nicht. Angst haben müssen wir, wenn wir diese Entwicklung nicht mitmachen und denken, wir könnten gestern sein, dann sind wir einfach die Entwicklungsländer von morgen. Das ist der kritische Teil. Ansonsten diese Schreckgespenster, die überall aufgeblasen werden von wir haben als Menschen dann nichts mehr zu tun. Also das ist mir total unklar, weil das würde ja bedeuten, dass wenn heute alles Maschinen könnten, was ja nicht der Fall ist, aber alles, was Maschinen könnten, was wir heute tun, dann haben wir nichts mehr zu tun, wenn es nichts mehr zu tun gibt. Wenn es irgendeinen Menschen hier, der zuhört, gibt, der glaubt, dass wir heute schon alles tun, was zu tun ist, würde ich gerne wissen, was der geraucht hat.
Aber machen wir es mal plastisch. Also wir haben einen Produktionsbetrieb und der wird im Wesentlichen automatisiert. Was passiert dann mit den Menschen, die dafür nicht mehr dann gebraucht werden, weil die Maschine übernommen hat? Was machen die?
In der Produktion haben wir ja schon weitgehend automatisiert, oder? Wir Fabriken, in denen früher hunderte Leute gearbeitet haben, werden heute von unter 10 Leuten betrieben. Was da tatsächlich noch zu automatisieren ist, wird sich zeigen. Aber wir sind ja von den Fabriken in die Büros gewandert. Ja. Jetzt fangen wir an, die Büros zu automatisieren. Und ich glaube, wir müssen uns die Frage stellen, machen wir eigentlich als Menschen das Richtige?
Das heißt, diese ganzen Menschen müssen dann in komplett andere Bereiche gehen.
Das passiert ja jedes Mal, wenn sich etwas dramatisch ändert. Ja. Also als wir die Kraftverstärkung mit Dampfmaschine eingeführt haben oder die individuelle Mobilität, hat sich sehr viel geändert. Und das ist genau der Grund, den ich sehe, man muss da voranschreiten, weil man nur dann erstens das Geld und die menschliche Mitwirkung hat, um diese Entwicklung zu treiben. Ansonsten passiert es mit einem und ich glaube, das wäre viel schlimmer.
Umschreiben Sie mal die Bereiche, weil Sie eben gesagt haben, es gibt ja immer noch was zu tun. Also es gibt vielleicht auch in anderen Bereichen was zu tun. Was sind denn die Bereiche, wo es noch eine ganze Menge zu tun gibt, was eben nicht durch künstliche Intelligenz oder durch Maschinen erledigt werden kann?
Also ich glaube, einer der größten Bereiche ist tatsächlich das von Mensch zu Mensch. Wir haben in der Industrialisierung ja immer weiter so den direkt menschlichen Kontakt abgebaut. Dabei genießen wir den alle. Ich glaube, in einer Welt, in der Unternehmen immer mehr der Kontakt zum Kunden verloren geht und sie dadurch immer austauschbarer werden, ist der Service ein totaler Comeback. Also dieses von Mensch zu Mensch irgendetwas machen, ist etwas, was zurückkommt. Und ich glaube, dass uns das als Menschen auch unglaublich liegt.
Aber wir kriegen ja nicht einfach wieder den Tante-Emma-Laden in jedem Dorf installiert, weil wir haben ja dann schon die großen Online-Shopping-Portale. Also wie kriegen wir das dann wieder hin, dass wir da den Mensch-zu-Mensch-Kontakt bekommen?
Der Laden als solcher, wo Waren ausgetauscht werden, die man dann mühsam nach Hause tragen muss, das werden wir hoffentlich anders erledigen. Aber der Laden als Treffpunkt oder als das, wo man sich auch eine Meinung unter anderen bildet und wo es jemanden gibt, der einem was Gutes tut, das ist, glaube ich, eine super wichtige Sache.
Also das heißt, wir müssen Gesellschaft und auch gesellschaftliches Miteinander dann in diesem Zuge der zunehmenden Automatisierung komplett neu denken.
Auf jeden Fall.
Der KI-Experte und Digitalpionier Chris Boos heute hier im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marion Kuchenny und dem Unternehmer und KI-Pionier Chris Boos, der auch Mitglied im Digitalrat der Bundesregierung ist und der im Mai 2017 eine Einladung zu einem Dinner in Berlin bekommen hat. Eine Einladung, die nicht jeder bekommt. Diese Einladung, Herr Boos, die kam nämlich von niemand Geringerem als Barack Obama. Und Sie haben die Mail einfach aus Ihrem Postfach gelöscht. Warum?
Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass ich zu sowas eingeladen wurde. Ich habe die für Spam gehalten.
Wirklich wahr? Sie haben das gelesen und es war da wahrscheinlich offizieller Text und irgendwie wahrscheinlich auch Signatur unten drunter. Aber
Die Phishing-Mails sind ja sehr gut heutzutage. Ich dachte, wenn ich jetzt hier draufklicke, lade ich mir den Virus runter.
So, jetzt war die aber echt und dann?
Dann wurde bei uns im Büro angerufen und gefragt, ob wir denn wirklich nicht antworten wollten. Das war sehr peinlich.
Ach, man hat also nochmal nachgefragt, wie aufmerksam. Und dann?
Sind wir hingegangen. Also ich bin hingegangen.
Okay, Sie sind hingegangen. Wie war das?
Es war toll. Der ist ja in echt noch besser als im Fernsehen.
Was haben Sie mit ihm besprochen überhaupt?
Es ging damals auch schon um Digitalisierung. Also die Frage, wie Europa vorankommen kann, was als nächstes ansteht und vor allem auch, welche Werte in den Systemen drin sind.
Und da macht er einen aufgeschlossenen Eindruck?
Ja, extrem.
Haben Sie ihm das mit der gelöschten Mail erzählt?
Nein.
Okay. Wie sind Sie beide verblieben?
Ich engagiere mich jetzt ein bisschen in der Foundation einfach, weil ich glaube, der macht da gute Sachen und das kann man unterstützen. Wo es ja viel darum geht, sich mit Bildung von Kindern auseinanderzusetzen und dafür zu sorgen, dass es Neugier und den Wunsch, etwas auszuargumentieren gibt.
Also ist tatsächlich auch was Konkretes entstanden aus diesem Abend und aus dieser
Begegnung? Also das ist ja was die Obama Foundation sowieso macht und ich darf jetzt manchmal was spenden oder Inhalt beisteuern.
Ein Abend mit Barack Obama, das ist natürlich was Besonderes. Wie wäre denn Abend mit Joss Stone?
Das wäre auch sehr spannend, wobei das wahrscheinlich weniger Gespräch wäre, weil ich immer zuhören müsste.
Ja, sie hat eine tolle Soul-Stimme, so ein bisschen wie Janis Joplin. Ja? Und sie singt übrigens auf der Bühne immer barfuß, damit sie nicht über die Kabel stolpert. Ja, ist eine Besonderheit von ihr. Es gibt Wunschmusik jetzt für Chris Boos, der hat sich nämlich Joss Stone gewünscht. Sie mögen sie.
Ja, Musik. Ich finde die wunderbare Stimme.
Ja, ich auch. Hier ist Joss Stone, Right to be Wrong.
I've got a right to be wrong. My mistakes will make me strong. I'm stepping out into the great unknown. I'm feeling wings, though I've never flown.
Der größte Internetknoten der Welt. Der ist wo zu finden? Nein, wir finden ihn nicht in New York, nicht in London, nicht in Shanghai, nicht in Tokio, auch nicht in Berlin, sondern in Frankfurt. Und schon allein das wäre ein Grund, das Rhein-Main-Gebiet zu einer führenden KI-Region zu machen. Das findet nicht nur KI-Pionier Chris Boos, sondern es findet auch die hessische Landesregierung, die sich den Ausbau der Digitalregion Rhein-Main auf die Fahnen geschrieben hat. KI made in Hessen, könnte man vielleicht sagen, Herr Boos. Dafür investiert die Landesregierung einen zweistelligen Millionenbetrag. Und zum Vergleich, in China legt man ein dreistelliges Milliardenprogramm auf. Wenn man das mal vergleicht, hat Deutschland überhaupt eine Chance?
Naja, gut, wir fangen ja auch weiter fortgeschritten an. Ich finde diese Streitigkeiten über wie viel Geld wohin immer super anstrengend. Wir sollten die Kohle ausgeben, zeigen, was wir gemacht haben und dann nach mehr Kohle fragen. Da wir keine Planwirtschaft haben, da sich bei uns keiner hinstellt und sagen, in 5 Jahren hast du so viele Türme produziert, ist das der bessere Mechanismus und man hat auch mehr Korrekturmöglichkeiten. Ich finde dieses dauernde Gejammer, es ist ja Geld da. Wir könnten viel größere Effekte erreichen, wenn wir 2 Dinge täten. Das erste ist, vielleicht mehr Vertrauen in die Leute zu haben, die es hier tatsächlich gibt. Wir haben ja ganz tolle KI-Leute in Deutschland. Viel von dem, was heute im Valley an KI gemacht wird, wird von Deutschen und Europäern gemacht, die einfach hier nur genervt wurden und dann woanders hingegangen sind.
Haben wir hier zu viele Forscher und zu wenig Gründer? Ist das das Problem?
Naja, wir haben tolle Forscher. Wir incentivieren aber in der Forschungsarbeit ja nicht den Gang in die Praxis. Ja, also eigentlich machen wir das sogar schwer. Die Gründer, da kommt die Kultur besser. Startup ist ja irgendwie zum Lifestyle geworden, also in Berlin besonders oder München. Aber und sobald die irgendwie erfolgreich sind, verkaufen wir die nach sonst wohin, weil sie bei uns nicht gekauft werden. Das ist die eine Sache. Was ich aber viel kritischer finde, ist, dass unsere Umsetzung in unseren eigenen Unternehmen ist halt extrem langsam.
Und wie wäre das zu ändern?
Das Problem ist, dass es kein Incentive für eine Person gibt, tatsächlich was Mutiges zu tun. Oder? Wenn Sie heute als Manager was Mutiges tun und es geht schief, dann haben Sie nur Probleme. Wenn Sie das tun, was alle tun und es geht total schief, dann können Sie immer sagen, aber ich habe ja gemacht, was total anerkannt war und haben Sie keine Probleme, obwohl nachher alles in Scherben liegt.
Sie haben die Idee einer Plattform, die für alle nutzbar ist. Was soll diese Plattform leisten können in dem Zusammenhang?
Ich glaube, dass der wichtige Teil ist, Wissen zu haben und dieses Wissen anzuwenden. Wenn jetzt jedes Unternehmen anfängt, so eine Plattform zu entwickeln, wo ist dann der Mehrwert des Unternehmens? Weil das wusste ja irgendwas anderes vielleicht, wie man tolle Autos macht oder geniale Motoren oder was auch immer. Es gibt ja viele ganz tolle Unternehmen bei uns. Die müssen nicht alle KI-Unternehmen werden, sondern die müssten KI nutzen, um das, was sie wissen, zu multiplizieren.
Wir haben ja schon mehrfach den Digitalrat der Bundesregierung erwähnt in dieser Sendung. Welche Kräfte können denn hier gebündelt werden, um eben den Digitalstandort Deutschland ein bisschen straighter nach vorn zu bringen? Ist das dann auch adäquat oder ist das jetzt erstmal ein Gremium, wo man Hauptsache mal miteinander im Gespräch ist?
Als ich da eingeladen wurde, das war ja auch so eine Situation, wo ich gar nicht glauben konnte, dass es ernst gemeint war. Da dachte ich, um Gottes Willen, jetzt irgendwas mit Politik zu tun kriegen. Was eine Zeitverschwendung, du schläfst eh schon nur 4 Stunden. Wo soll das noch hingehen? Und mein Gedanke war, wie kommt man da möglichst schnell wieder weg? Ja? Mhm. Gesichtswahrend. Und dann zeigte sich, da wird wirklich was gemacht und die Leute arbeiten zusammen und das, was da erarbeitet wird, wird tatsächlich angewendet. Damit verdient man ja kein Geld. Ich glaube, keiner von den dort anwesend würde das machen, wenn dabei nichts rumkäme.
Chris Boos, der KI-Pionier und Unternehmer, heute zu Gast im hr1-Talk. Der hr1-Talk heute mit Chris Boos, dem Mann, der Informatik genauso liebt wie englische Romantik, dem Mann, für den künstliche und menschliche Intelligenz keine Gegensätze sind, sondern sich im besten Falle zu einem harmonischen Ganzen zusammenfinden und vielleicht auch in einer neuen Gesellschaft münden. Herr Boos, wie werden wir im Jahr 2050 leben? Wie wird unser Alltag aussehen?
Mir sind als Kind immer fliegende Autos versprochen worden, die gibt es bis heute nicht.
Wird es die dann geben?
Obwohl wieder jetzt gerade Leute dran arbeiten. Aha. Also schauen wir mal. Mein Gesellschaftsbild für 2050 ist, dass wir uns aus diesem Menschenarbeiten wie Maschinenmechanismus verabschiedet haben in den Industrie- oder in den entwickelten Ländern. Dass viel mehr Menschen auf der Welt, mehr als ein Viertel, tatsächlich von dem Wohlstand, der produziert hat, teilhaben können. Und ich glaube, dass die einzige Möglichkeit, das zu erreichen, ist über Technologie, weil wir Verzicht kann man predigen, aber wenn man sich die Daten anschaut, dann sieht es so aus, als Menschen nur sehr ungerne verzichten und teilen tun sie auch nicht besonders gerne. Also muss man dafür sorgen, dass es tatsächlich für alle gut ist. Und da kommt ein Multiplikator wie Technologie natürlich recht.
Und wird Deutschland dann digitales Zentrum sein oder digitale Diaspora?
Das liegt tatsächlich noch in unserer Hand. Also wenn man Kai Fu Lee zum Beispiel zuhört, dann ist es ja schon gelaufen. Dann wird ganz Europa digitale Diaspora sein. Ich glaube, das ist nicht so, weil nach der Industriegesellschaft kommt die Wissensgesellschaft und wir haben in unseren Unternehmen und in den Menschen vor allem unglaublich viel Wissen gespeichert und dieses Wissen tatsächlich ja unser Rohstoff ist und deswegen sitzen wir überhaupt noch am Tisch und die Leute reden mit uns. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wollen wir damit was machen oder wollen wir halt zum Museum werden?
Was müssen wir tun, damit die digitale Gesellschaft, die digitale Welt der Zukunft kein Orwellscher Überwachungsstaat und kein Cyborg-Universum wird, damit wir diese Vision, diese Angstvision nicht mehr haben müssen?
Da frage ich erstmal, haben wir das nicht eigentlich schon? Also ich finde ja, dass wir alles, was George Orwell sich so ausgedacht hat, implementiert haben. Das Einzige, was er nicht richtig gekriegt hat, ist, er dachte, das macht eine Diktatur. Wir haben es alle freiwillig gemacht, einfach wegen Komfort. Also wenn man das wirklich drastisch formulieren will, wir sind jederzeit bereit, für Komfort unsere Freiheit zu verkaufen. Und das finde ich super bedenklich. Ich glaube, das könnte auch ein echtes Alleinstellungsmerkmal von Europa sein, dass wir tatsächlich eben nicht nur Profit oder nicht nur gesellschaftliche Kohärenz machen, sondern tatsächlich sagen, wir wollen Menschlichkeit haben. Und man kann sich ja entsprechend verhalten. Und es ist nicht ein wirtschaftlicher Nachteil.
Das braucht aber eine gewisse mündige Gesellschaft auch. Das braucht mündige Menschen, die reflektieren können.
Aber ohne mündige Menschen werden wir sowieso nur Zulieferbetrieb sein. Dann, ich meine, wenn man immer das Wissen weiter irgendwo anders hin outsourced, irgendwann stellt man fest, die Welt ist rund und dann hat sich der Teil wohin outgesourced, wo die billigen Callcenter sind, von China nach Europa verlagert.
Herr Boos, am Ende unseres Talks ist es üblich, dass unser Gast etwas auswendig aufsagt. Das sollte ihm, glaube ich, nicht allzu schwer fallen. Ein Gedicht, ein Zitat kann das sein, eine Lebensweisheit, ein Motto. Das ist komplett Ihnen überlassen.
Wie lang darf es denn sein?
Kommt drauf an, fangen Sie mal an.
Also eins meiner Lieblingsparodie-Gedichte von Heinz Erhardt ist das Pechmariechen. Kennen Sie das?
Bitte.
Nein? Also zu Ostern die Mutter in Herzfeld spricht, bald ist es Zeit für das Festtagsgericht. Drum geh meine Tochter hinab in den Keller und fülle mit Sauerkraut hier diesen Teller. Jetzt kommt Mariechen und sagt, oh Mutter, mir träumte neulich von einem Mann, der Mann war abscheulich, drum lass uns den Keller vergessen, wollen wir was anderes essen. Kommt die Mutter wieder und sagt, meine Tochter, ich sehe es genau, du kommst in die Jahre, wirst langsam Frau, siehst überall Männer, die lauern, geh hol von dem Kraut, von dem Sauern. Mariechen tut es. Sie steiget hinab, hinab in den Keller, der finster wie's Grab, und sie füllt ihren Teller, den Teller von Blech. Doch solange sie auch füllt, kommt kein Mann, so ein Pech. Ich fand, Erhardt ist überhaupt absolut genial.
Chris Boos, KI-Pionier, Unternehmer, Visionär und Mitglied im Digitalrat der Bundesregierung. Es war mir eine Freude.
Meinerseits, vielen Dank.
HR1, genau meins.